was bedeutet Afroamerikanophilie? Sehen wir uns die Zeit zwischen so grob 1967 und 1975 an. Wenn Soul-Musik, die nicht zuletzt von der Differenz afroamerikanischer Erfahrung handelt und sich als schwarze Musik inszeniert, nahezu weltweit Erfolge feiert und Nachahmung findet, wenn auch in der Bundesrepublik Zeitschriften, die vor allem ein jugendliches Publikum ansprechen, plötzlich ganz massiv schwarz-weiße Paare auf ihre Titelbilder setzen, wenn Berliner Autoren ihre Heimat Berlin-Kreuzberg zu West-Berlins Harlem und sich selbst zu, Zitat, weißen Niggern erklären, wenn Eldridge Cleavers Buch Seele auf Eis, Soul on Ice, unter Intellektuellen enthusiastisch rezipiert wird und die Slogans und Gesten der Black Power Bewegung auf Demonstrationen und auch im Nachtleben Nachahmung finden, wenn abstehende Locken als Afro-Frisur bewundert werden, wenn die Kölner Limonadenfirma Flach ihr Produkt Afri-Cola mit schwarzen Models und Zeichen von schwarzem Glamour bewirbt und wenn einige politische Studentengruppen sich beim Agitieren amerikanischer GIs beinahe ausschließlich auf afroamerikanische GIs konzentrieren, dann, so denke ich, liegt die Frage nahe, ob hinter dieser Häufung afrophiler, zumeist afroamerikanophiler Ereignisse in unterschiedlichen kulturellen Feldern so etwas wie ein gemeinsames Muster steckt. Dieses Muster hat zuerst einmal ganz offensichtlich Diachronencharakter. In der zur Schau gestellten Zuneigung zu Attributen der Blackness, des Schwarzseins, manifestiert sich eine kulturgeschichtliche Kontinuität, eine Traditionslinie von Bohème, Gegenkultur und Jugendkultur. Und wenn ich jetzt von Schwarz und so weiter spreche, dann ist es natürlich im Sinne von kulturellen Konstruktionen gemeint. Diese Traditionslinie jedenfalls fängt nicht erst bei Josephine Bakers Aufenthalten in Europa in den 1920er Jahren an, die ja sehr bekannt sind. Sie reicht bis in die Gegenwart und sie reicht sicher darüber hinaus. Angesichts der Globalization of Blackness, von der Paul Gilroy mit Blick auf die Gegenwart und die allgegenwärtigen Hip-Hop-Ästhetiken schon vor einigen Jahren sprach, ist nun aber auch offensichtlich, dass weite Teile eines kritischen oder irgendwie widerständigen Potenzials jener Aneignungen sich in einer politisch eher unverbindlichen Konsumkultur aufgelöst zu haben scheinen. Born theoretically white, we pass our adolescence as imaginary Negroes, and only then are expected to settle down to being what we are told we already are, white once again. So schreibt der bekannte Literaturkritiker Leslie Fiedler schon in den frühen 1960er Jahren. Und er verweist damit auf den biografischen Episodencharakter vieler solcher Identifikationen. Stellt man nun diese diachrone Betrachtungsweise zurück, dann macht jene Konjunktur um 1968 aber auch ein zeitspezifisches Phänomen aus, spezifisch für eine Zeit ungleich schärferer politischer und kultureller Grenzziehungen. Diese besondere Konjunktur ist Teil eines kulturellen Moments, verstanden im Sinne der Cultural Studies, mit Rolf Lindner gesprochen, als, Zitat, Zusammentreffen von Umständen struktureller, kultureller und biografischer Art, als historischer Augenblick, in dem die verschiedenen Impulse zusammenkommen und eine neue, gestaltgebende Einheit bilden, Zitat Ende. Diese Heuristik des Moments rechtfertigt methodologisch einen synchronen Schnitt, der anhand ganz unterschiedlichen Materials Bestandteile der kulturellen Logik dieses historischen Moments sichtbar machen kann. Mein kulturtheoretischer Ausgangspunkt ist dabei erneut mit Bezug auf Lindners Modell von Kulturanalyse die Überlegung, dass charakteristische feldübergreifende Effekte kenntlich werden können, wenn die Elemente eines kulturellen Feldes, also zum Beispiel Werbung, zu Elementen in anderen Feldern, zum Beispiel Gegenkulturen, in Beziehung gesetzt werden. Also nochmal, was bedeutet dann Afroamerikanophilie um 1968? In den Quellen, in den Zeitzeugengesprächen etc. stößt man dann zum Beispiel auf das kulturelle Feld der Werbung, wo neue, wie ich sagen würde, Äquivalenzketten zwischen glamourösem Schwarzsein einerseits und einem kulturellen Aufbruchsgefühl gegen die Spießigkeit ganz allgemein andererseits visuell und audiovisuell plausibel gemacht werden und wo sich aber zugleich auch so etwas wie ein neuer postkolonialer Warenrassismus herausbildet. Man stößt auch auf, also das hier sind jetzt Bilder von Afri-Cola und Bluna, dieses hier besonders auffällig, steht auf der, auf dieser Tonne steht East African Airlines. Man stößt auf Zeitschriften, Fotostrecken und Texte, in denen es um die Freuden und zugleich um die politische Sprengkraft von Sex zwischen Schwarzen und Weißen geht, aber auch auf Texte, die nahelegen, dass das traditionelle Arrangement weißer Mann, schwarze Frau im Zuge der Black Power Bewegung als politisch höchst fragwürdig gilt. Im Popmusikfeld trifft man auf Plattenkritiken und Artikel, in denen die Eigenart der schwarzen Seele ebenso erörtert wird wie die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer weißen souligen Stimme. Und nicht zuletzt stößt man auf das Feld der politischen Bewegungen, wo auch in der Bundesrepublik die Nähe zur radikalen afroamerikanischen Bewegung gesucht wurde. Nun will ich mich natürlich nicht mit einer Materialsammlung begnügen, sondern so eine Zusammenschau dieser Phänomene versuchen, eben eine feldübergreifende Kulturanalyse. Und dabei werden einerseits Bezüge zu diesen Feldern hergestellt, und andererseits werden die Phänomene auf ihre Gemeinsamkeit hin befragt. Damit ergaben sich für mich folgende forschungsleitende Fragen. Worin bestand Afroamerikanophilie um 1968? Was bedeutet sie als kulturelle Praxis? Was sahen und was fanden die Afroamerikanophilen um 1968 im schwarzen Amerika? Auf welche Stereotypen, Repräsentationsmuster griffen sie dabei zurück? Und inwiefern akzentuierten sie diese neu? Welche Bedeutung hatten dabei tatsächliche Interaktionen mit schwarzen Menschen? Welche Formen von positiv konnotierter Darstellung, Fetischisierung, Solidarisierung, Identifikation und Nachahmung lassen sich dabei unterscheiden? Was geschieht, wenn die in der US-amerikanischen Politik und Populärkultur eingeschriebenen oder enkodierten rassischen, Anführungszeichen, Verhältnisse und Spiegelungen in Deutschland entziffert oder dekodiert werden? Welche Rolle spielt gewissermaßen die Afroamerikanisierung in der Amerikanisierung? Weiter, inwiefern macht diese Afroamerikanophilie um 68 tatsächlich einen feldübergreifenden Effekt aus? Was wäre dieser Effekt genau? Und wie verhalten sich die verschiedenen Felder, also in meinem Fall jetzt bei meiner Studie Werbung, Gegenkultur, Sexdiskurs, Popmusik, Kulturtheorie zueinander? Die Rückbindung an das Weißsein, oder wie Corbina Mercer so vor einigen Jahren in einer Studie über ähnliche Phänomene in den USA geschrieben hat, What is it about whiteness that made them want to be black? Und schließlich eher die politisch normativen Fragen, gibt es Kriterien für sowas wie eine Ethik der Identifikation? Problematisieren die Akteure selbst ihre minoritären Identifikationen? Und können jenseits aller Projektionen auch sowas wie Familienähnlichkeiten zwischen afroamerikanischen Ausdrucksformen und hiesigen Gegenkulturen aufgezeigt werden? Das sind so grob die Fragen, um die es in dem Buch geht. Und darum wird es auch in dem heutigen Vortrag gehen. Natürlich nur annäherungsweise und ausschnittweise. Ich wollte jetzt kurz die Anlage der Studie insgesamt kurz vorstellen und werde dann jetzt an zwei Stellen stärker ins Detail gehen. Im ersten Teil wird es um die Black Panther-Begeisterung innerhalb der westdeutschen Linken gehen und dabei insbesondere um die wiederum spezifisch gegenkulturellen Kreise, also um dasjenige Feld, in dem die Ambivalenzen des Politischen und des Kulturellen, die für die Afroamerikanophilie um 1968 zentrale Bedeutung besaßen, am deutlichsten hervortreten. Ich werde also mit einem Umweg über die USA ein kleines Panorama der Gruppen, ihrer Rhetoriken, Ästhetiken und sozialen Kontexte entwerfen und anhand dessen einige wiederkehrende Motive herausgreifen. Der zweite Teil des Vortrags handelt dann vom Diskurs um Sexualität zwischen Schwarzen und Weißen, wie er in deutschen Zeitschriften geführt wurde. Und auch es geht dann auch um Eldridge Cleavers Buch Seele auf Eis und dessen Rezeption. Zum Abschluss werde ich dann noch einmal den Titel aufgreifen, also diese Formulierung schwarz werden und mich dem theoretischen Vokabular zuwenden und einige Thesen zur Afroamerikanophilie um 68 insgesamt vorstellen. So. Mitte der 60er Jahre radikalisierten sich bedeutende Teile der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung unter dem Slogan Black Power. Dieser vielschichtige, vieldeutige Slogan verwies auf die Affirmation schwarzer Identität vom fremdbestimmten sogenannten Neger zum stolzen Schwarzen und auf eine Wendung weg von der Integration hin in weiten Teilen zum schwarzen Nationalismus, zur Militanz und zur allgemeineren Systemkritik. Damit verband sich in vielen Fällen, was jetzt hier von besonderem Interesse ist, eine Aufkündigung der konkreten Zusammenarbeit mit Weißen. So verbat sich die schwarze Studentenorganisation SNCC, 1966 die Mitarbeit der weißen Unterstützer, die in den Jahren zuvor unter anderem im Rahmen der Freedom Rides und so weiter eine sehr wichtige Rolle gespielt hatten. Die Black Panther Party for Self-Defense war sicherlich die medienwirksamste und vermutlich auch wichtigste Gruppierung der Zeit. Die wichtigsten Strömungen der Black Panther Party setzten zwar auf internationale Solidarität, das war sogar sehr wichtig, programmatisch setzten sie aber zuerst einmal nicht auf tatsächliche Zusammenarbeit innerhalb der eigenen Gruppen. Exponenten wie Stokely Carmichael bedeuteten den weißen Sympathisanten vielmehr, sie sollten sich um die Organisierung der eigenen weißen Communities kümmern, damit man schließlich gemeinsam gegen den weißen Imperialismus kämpfen könne, wobei der Black Panther Party dann die Rolle der Avantgarde zukomme. Anderen Fraktionen der Black Power Bewegung, die sich stärker am schwarzen Nationalismus orientierten, ging auch das nicht weit genug und sie wandten sich gegen jegliche Koalitionen mit Weißen. Trotz dieser Abschließungstendenzen tummelten sich im US-amerikanischen Underground verschiedene weiße Gruppen, die sich einer Vereinigung von politischem Aktivismus und Gegenkultur verschrieben hatten und die sich dabei besonders am radikalen Flügel der schwarzen Bewegung orientierten. Bei den Weathermen, also auch einer vielleicht bekannten Abspaltung des US-amerikanischen SDS, die dann auch Anschläge verübten. Bei den Weathermen jedenfalls erreichte die Orientierung der eigenen Subjektivität an der schwarzen Politik zentralen programmatischen Status. Man wollte jede Spur von weißer Honkiness in sich selbst abschaffen. Zitat: Our political objective is the destruction of Honkiness. Mit dem Honky verweisen sie auf den stereotypen, rassistischen, ignoranten, körperlich und geistig schwerfälligen Weißen in den Südstaaten. We are going to wipe out the imperialist state and every vestige of Honky consciousness in white people. Dabei meinten manche in der Hippie-Gegenkultur, wie Jerry Rubin, der Autor von Do It, gar ihr eigenes Weißsein hinter sich gelassen zu haben, was er im folgenden recht berühmten Textausschnitt formulierte. Zitiert ist es nach Helmut Salzingers Buch Rock Power, was so eines der ersten sozusagen Rock-Pop-theoretischen Bücher der Zeit war. Zitat Rubin: Das lange Haar ist unsere schwarze Haut. Langes Haar macht aus einem Sohn des weißen Mittelstandes einen Nigger. Wenn man lange Haare hat, ist Amerika plötzlich ein ganz anderes Land. Wir sind Ausgestoßene. Wir, die Söhne und Töchter des weißen Mittelstandes, fühlen uns wie Indianer, Schwarze, Vietnamesen, die Außenseiter in der Geschichte Amerikas. Zitat Ende. Wie unangemessen diese Einschätzung jetzt sachlich tatsächlich ist, das stellten bereits viele Zeitgenossen heraus, die auf den Unterschied zwischen rassistischer Diskriminierung und selbstgewählter Abweichung verwiesen. Dennoch konnte, und das ist hier der entscheidende Punkt, ein direkter Weg von der gefühlten Äquivalenz mitsamt allen Missverständnissen zur politischen Solidarität führen. Die afroamerikanische Bewegung machte für weiße Studenten und andere Rebellen in den USA allerdings einen Teil der eigenen Gesellschaft aus und sie verlangte von ihnen geradezu unmittelbar und existenziell eine Positionierung. Man ist Teil des Problems oder Teil der Lösung. So verkündeten es nicht nur die Platten der White Panther House Band MC5 aus Detroit. In Deutschland nun waren die Kämpfe des schwarzen Amerika dagegen im Wesentlichen aus der Distanz nur zu beobachten. Die eigene Positionierung war offenkundig sehr viel weniger dringlich. Andererseits aber wurde gerade diese Distanz auf vielfache Weise überwunden, im Rahmen der Vorstellung von internationaler Solidarität und auch nicht zuletzt dadurch, dass, wie der Historiker Jakob Tanner schreibt, Zitat, die massenmediale Kommunikation einen globalen Schein der Gleichzeitigkeit erzeugte, Zitat Ende. Die Begeisterung für die Black Power Politik und insbesondere für die Black Panther Party erfasste auch in Deutschland, kann man sagen, zentrale Kreise der Studentenbewegung. Einige so der wichtigen Punkte war, dass 1968 der deutsche SDS Zusammenarbeit mit SNCC, also SNCC, dieser schwarzen Bürgerrechtsorganisation, aus der heraus auch die Black Power Bewegung entstand, beschloss. Es bildete sich ein Black Panther Solidaritätskomitee heraus in Frankfurt am Main und in Berlin vor allem, das Informationsveranstaltungen, Teach-ins und Demonstrationen durchführte. Es gab eine Vielzahl von Publikationen, Übersetzungen ins Deutsche, Anthologien, häufig im Trikont Verlag, aber auch eigentlich so in ziemlich allen Verlagen, auch in größeren bürgerlichen Verlagen. Später dann natürlich, was schon irgendwie auch Teil des kulturellen Gedächtnisses vielleicht noch ist, die Solidaritätsaktionen für Angela Davis, die in dem großen Solidaritätskongress 1972 gipfelten. neben diesen einigermaßen, also zumindest bei Leuten, die sich mit der Geschichte der Studentenbewegung befasst haben, einigermaßen bekannten Fällen, gab es auch eine Reihe von kleineren Gruppen, die in Deutschland schwarze amerikanische Politik machten, zum Beispiel im sogenannten GI-Widerstand. Dieser organisierte GI-Widerstand agitierte mittels eines Netzwerks von Treffpunkten und Beratungsstellen nach dem Vorbild der Coffeeshops in den USA, zum Beispiel dem New Times in Berlin. Da sieht man hier eine Anfahrtskizze aus einem Flyer. Und vor allem mittels eigener Flugblätter und Zeitschriften. Diese oft zusammengeschnipselten und kopierten Zeitschriften mit Titeln wie Where It's At, Voice of the Lumpen, also Lumpen wie Lumpenproletariat, The Second Front oder Up Against the Wall, stellten insbesondere die mehrfache Diskriminierung schwarzer Soldaten dar und forderten, häufig ein bisschen verklausuliert wegen der Rechtslage, zum Desertieren auf. Und tatsächlich halfen die vermutlich Hunderten von Soldaten beim Desertieren. Also diese Titel sind auch immer Anspielungen, die Titel der Zeitschriften, eben Voice of the Lumpen, das Lumpenproletariat, Up Against the Wall, geht, glaube ich, zurück auf so eine Schrift von Leroy Jones, Amiri Baraka, in der die Zeile kommt, Up Against the Wall, Motherfucker, this is a stick-up. Also sozusagen der schwarze Straßenräuber, der zum Politaktivisten wird. Geht man jetzt nur vom politisch Gebotenen aus, dann erscheint die Konzentration vieler dieser Initiativen auf schwarze Soldaten zumindest in ihrer Ausschließlichkeit auch als befremdlich. Tatsächlich stieß sie, wie die Zuschriften, die Leserbriefe in den Zeitschriften zeigen, bei manchen weißen, kritisch gesonnenen Soldaten auf Unverständnis. Offensichtlich liefen aber auch viele Bemühungen der Aktivisten bei den schwarzen GIs ins Leere. Diese kommunikativen Missverständnisse dokumentieren, so denke ich, die Erwartungshaltung der Solidaritätsaktivisten. Auf wiederkehrende Muster misslungener Kommunikation verweist zum Beispiel ein Dokument, ein Flugblatt, das deutsche weiße Studenten instruiert, wie sie an Kasernentoren beim Verteilen ihrer Flugblätter und Zeitschriften an schwarze amerikanische Soldaten vorgehen sollen. Der, Zitat, soziologische und kulturelle Abgrund zwischen bürgerlichen deutschen oder amerikanischen Studenten und dem einfachen amerikanischen Soldaten, Zitat Ende, stellte demnach regelmäßig ein größeres Hindernis dar. Gerade das verbreitete, Zitat, einnehmende Opferperspektive stieß demnach auf wenig Gegenliebe. Schädlich ist, so eine Anweisung angesichts schlechter Erfahrungen, schädlich ist die unvermittelte Identifizierung mit dem leidenden Neger, dem armen oder ausgebeuteten Amerikaner. Zitat Ende. Identifizierung, so die Botschaft des Ratgebers, ist ein Akt des Missverstehens. Ein Flugblatt einer Mannheimer SDS-Gruppe aus dem Jahr 68 dokumentiert das Interesse an Zusammenarbeit nicht etwa mit allen potenziellen Sympathisanten unter den Soldaten, sondern dezidiert nur mit Afroamerikanern. Und es dokumentiert gleichermaßen das Wissen um die schwarznationalistische Denkweise, die eine solche erwünschte Zusammenarbeit bedrohte. Black GIs, shocked by Martin Luther King being killed by white fascists, we make a demonstration on Monday, April 8th at 8 o'clock. We know there was a conclusion of black power leaders not to join any action organized by whiteys. But the part of German youth sympathizing with black power is much more radical as those at home in the States. We want to contact black men, friends or members of black power that are ready to discuss and work with us. Deutlich wird hier, denke ich, wie die Solidarität, die ja ganz praktische, mit einem Bedürfnis von Schwarzen demonstrativ akzeptiert zu werden, einhergeht. Ein Muster, das uns auch in anderen Feldern wie der Musik begegnet. Whiteys ist dabei signifikanterweise keinesfalls eine neutrale Bezeichnung, sondern eine abwertende Vokabel für Weiße, Teil eigentlich eines schwarzen Sprachgebrauchs, den sich die Mannheimer Studenten hier zu eigen machen. Mit dem Weißsein der weißen Amerikaner, so geben sie zu erkennen, haben sie nicht viel gemeinsam. Diese Flugblätter sollten vor dem Kasernentor verteilt werden. Für den Kontakt mit schwarzen Amerikanern waren darüber hinaus, was öffentliche Orte betrifft, in der Bundesrepublik vor allem die sogenannten Black Bars zugänglich. Gemeint sind damit Bars und Diskotheken, die vorwiegend von Afroamerikanern und häufig auch von Weißen, nicht zuletzt weißen Frauen, frequentiert wurden. Sie entstanden in größeren Städten und auch in der Provinz im Umfeld von Kasernen, in erster Linie eben in der amerikanischen Zone, seit den späten 1940er Jahren. In vielen deutschen Städten kleinen Städten, nicht zuletzt, waren sie die einzigen nächtlichen Ausgehorte, zu denen Schwarze Zugang hatten. Hamburg ist natürlich auch nochmal ein interessanter Fall, was diese Bars angeht. Schon in den 50er Jahren scheint es immer wieder auch kulturell und politisch afroamerikanophile Deutsche in diese Bars gezogen zu haben. Dort fanden sie nicht mehr nur ein imaginiertes Afroamerika, sondern eine schwarze Welt als bühnenhaften sozialen Zusammenhang im Kleinformat. In Peter Paul Zahls linksradikalem Kultroman Die Glücklichen stoßen wir auf vergleichbare Bars und Diskotheken in Berlin. Zahls Erzählerin Ilona beschreibt den Besuch in der Diskothek International, heißt sie, glaube ich, auf eine ekstatische Art und Weise, die ein längeres Zitat rechtfertigt. In der Erzählung ging diesem Besuch eine Diskussion um positiven Rassismus voraus. Also, hier der Text. Da drinnen afrikanische Dunkelheit, Tabakqualm, Tänzer, über denen ein müder Casablanca-Ventilator. Dagmar geht an der Tanzfläche vorbei, wir folgen hintereinander. Bunte Lämpchen, Soul. Am besten wir stellen uns hierhin, sage ich, und warten, bis ein Tisch frei wird. Wir haben Mühe, unser Staunen zu verbergen. Schwarze Männer, weiße Frauen, der Tanzstil schaukelnd, wiegend, mit drehenden Schultern, angedeuteten Schritten aus dem Kniegelenk heraus, brusthochgehaltenen, zu Fäusten geballten Händen. Muhammad Ali-Stil. Guck dir die Bewegungen an. Sag das mal, Peter. Von wegen positiver Rassismus. Die GIs tragen alle zivil, sind bunt, teils verwegen gekleidet. Wildlederstetsons, Wildlederflickenanzüge, Schals, Baskenmützen, Hosen zweifarbig und mit 80er-Schlag. Schattenboxer. Seine Partnerin wippt, völlig ernst mit dem Kopf, wirft Boxerhände vor die pralle Brust. Lederjacken, Sonnenbrillen, Barette. Grelle Sackos, weite Hosen, abgesteppte Schuhe. Brusttücher groß und duftig, Schlagsahne in vielen Pastellfarben, Kettchen um Handgelenke. Viele schließen die Augen, viele Frauen lassen die Augen weit offen und ahmen jeden Schritt, jedes Wiegen ihrer Tanzpartner nach. Ein gut aussehender, gut gebauter, schwarzer Mann mit Oberlippenbärtchen, in enger schwarzer Samthose mit Matrosenschlag, sackbetont, trägt ein Mikrofon in der rechten, bewegt tänzerisch den Oberkörper, der sich unter dem hautengen, taillierten, mit Schillerkragen und weiten Ärmeln versehenen Hemd abzeichnet, singt Refrains mit, ruft in Gesang hinein, wechselt die Platten, schreit in schwarzem Dialekt einige Sätze, wird unterbrochen, yeah man, yeah, kündigt die nächste Gesanggruppe an, schnappt mit den Fingern, wirft den Oberkörper nach hinten, die Oberschenkel hoch, hat glänzende haselnussbraune Augen, strahlt gute Laune ab, trinkt einen Schluck aus der Bierflasche, die ihm ein Soul Brother hochreicht, auf das Podest neben der Box steigend, ein anderer stößt hinzu, der Jockey verlässt die Box, sie stehen nebeneinander, wippen im Takt, deuten Schritte an, yeah, man, schließen die Augen, werfen Afro-Frisuren nach hinten, abwechselnd die linke, die rechte Schulter nach vorne, die Hände schlängeln wie Fische, schießen nach vorne und oben, Arme winkeln sich in Hüften. James Brown, sage ich begeistert. Kannst du? Also das Ende des Zitats. Geschildert wird hier im Zusammenhang eine Fluchthilfeaktion für den afroamerikanischen Soldaten und dann Deserteur Jeff. Die Diskothek dient zur Kontaktaufnahme und veranschaulicht die kulturelle Grundierung der politischen Afroamerikanophilie. Die Diskothek ist ein Ort, wo schwarze Musik, schwarze Körper, schwarzes Nachtleben erlebt werden können. Die ethnografisch detailorientierte Wahrnehmung ist mit medialen Erinnerungen und Popreferenzen durchsetzt. Die Erzählerinnenstimme gliedert schwarze Satzfetzen in ihren Sprachfluss ein, der dem Bewegungsfluss jener Soul Brothers nachgebildet zu sein scheint. Die Evidenz des Erlebnisses erledigt dann auch das vorab verhandelte Problem des möglichen positiven Rassismus. Zitat der Erzählerin Ilona: Na, habe ich recht gehabt, ich positiver Rassist, Peter Haste. Der Autor Zahl war als Drucker, Autor und sonstiger Aktivist prominenter Teil der Westberliner Scene, auch genannt der Blues. Er zählt also zu jenem losen subkulturellen Zusammenhang von Studenten, Künstlern und auch Lehrlingen und jungen Arbeitern, zu dem Gruppen wie die Tupamaros West-Berlin gehörten und in dem Selbstetikettierungen wie Haschrebellen erfunden wurden. Also auch die Bewegung 2. Juni ging dann bekanntermaßen aus dieser Szene hervor. In Selbstbild, kultureller Praxis und politischer Theorie orientierte sich diese Szene der Berliner Blues stärker am schwarzen Amerika als alle anderen politisch-aktionistischen Milieus und Gruppen der deutschen Geschichte. Ich kann das hier nur anreißen. Ein Zeitzeuge sagt im Rückblick zum Beispiel, man habe von der schwarzen Kultur viel übernommen. Sie habe von einem gewissermaßen Besitz ergriffen. Beispiele dafür wären die Körperhaltung und der Gang. Ein anderer Zeitzeuge spricht in diesem Sinn von übernommenen Begrüßungsritualen. Er habe dann zum Beispiel Schwarze in Berlin immer mit dem Black Power Faustgruß begrüßt, also der erhobenen Faust, wobei ihm die Geste im Umgang mit anderen weißen, antiautoritären Linken zu nah am kommunistischen Gruß war. Vor allem habe man so viel schwarzen Slang übernommen, Zitat, dass man das heute gar nicht mehr verstehen würde. Statt Geld sagte man Bread, statt Regierung eben The Man. Als er einen schwarzen Freund nach dessen Freundin fragte, meinte der, What the fuck, I don't know about my old lady. Dann habe man eben auch auf Deutsch immer meine old lady gesagt und natürlich fuck sowie shit für dope. Die Nachahmung afroamerikanischer Sprache überbrückte also gewissermaßen Alltagsästhetik und politische Programmatik, obwohl man des Englischen nicht durchgängig mächtig war. Auch politische Phrasen und Slogans wurden übernommen von Free Huey, also Huey Newton, zu Free Bommie, Bommie Baumann. Neben diesen alltäglichen Sprachspielen, wie sie ja für Jugendkulturen sowieso typisch sind, fand aber auch eine Übernahme politisch-programmatischer Begriffe statt. Die folgenreichste und sicherlich auch, finde ich, am wenigsten lustige Übernahme aus dem Lexikon der Black Power Bewegung ist das Pig. Pigs oder Schweine meinte die Polizei zuerst, aber dann auch Unternehmer, Richter, Manager oder eben das ganze Babylon. Vom manichäischen Weltbild der Black Panther Party, Pigs vs. People, führt jedenfalls eine direkte Linie zu den Texten rund um die Bewegung 2. Juni, zum Beispiel jenem berüchtigten Text, in dem es heißt, Zitat, besser jetzt ein paar Millionen rollende Schweinsköpfe, als in dieser faden Lebenshaltung, die uns letztlich doch 2 Milliarden Gefallene kosten wird, weiter zu vegetieren. Den unbewussten Pigs so lange vor die Köpfe knallen, bis sie wach werden oder tot umfallen. Zitat Ende. Wenn wir dann den Blick wieder zurück auf die harmlosere Ebene der Sprachübernahmen, Stilelemente und Grußformen richten, dann wird deutlich, dass es nicht einfach um Nachahmungen ging, sondern um Demonstrationen von Zugehörigkeit. Doch um eine politische Nähe, die im vielfach beschworenen Feeling genauso gründet wie im eigenen Randgruppenstatus. Was insbesondere für die Leute in diesem Berliner Blues und dann der Bewegung 2. Juni gilt, die eben nicht bürgerliche Studenten waren, sondern aus Arbeiterhaushalten kamen. Was ja die Bewegung 2. Juni teilweise unterschieden hat, zumindest von der ersten Generation der RAF. In Afroamerika im Allgemeinen und bei den Black Panthers im Besonderen, so denke ich, sah man nicht zuletzt einen anderen Grenzverlauf zwischen dem Politischen, dem Ästhetischen, insbesondere dem Pop-Ästhetischen und dem Alltäglichen. Die Auflösung dieser Grenzen hatte sich das gegenkulturelle Milieu auf die Fahnen geschrieben. Eine verwandte Utopie sah man im schwarzen Amerika verwirklicht. Also dort, wo zum Beispiel populäre Kunst und radikale Politik keine gänzlich differenzierten Bereiche zu sein schienen, sondern unmittelbarer Ausdruck einer organischen Gemeinschaft im Zustand der kollektiven Revolte. Ganz im Gegensatz zur weitgehenden Entfremdung zwischen Rebellen und Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Diese schwarze Welt konnte für die Szene des Blues auch deshalb eine so wichtige Referenz darstellen, weil die politische Programmatik durch Identifikationen unterstützt wurde, die in der medialen Sozialisation verwurzelt waren. Ein Beispiel dafür liefert der schon angesprochene Michael Bommie Baumann in seiner Autobiografie »Wie alles anfing«. Dort spricht er, wie schon Jerry Rubin vor ihm, davon, dass es dir mit den langen Haaren, Zitat jetzt, dass es dir mit den langen Haaren plötzlich wie einem Neger gegangen ist. Die Deutung der eigenen Situation verbindet sich dann mit einer emphatischen Theorie von Rockmusik als schwarzer Musik. Aus dem rhetorischen Vergleich, also auch so eine Art Neger, wird eine Verschmelzung. Zitat. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, da habe ich im Bett gelegen und habe immer Radio Luxemburg gehört. Abends, wenn du nicht mehr runtergegangen bist, hast du denn in der Nacht immer noch Musik gehört? Und wie ich das erste Mal Chubby Checkers Let's Twist Again gehört habe, bin ich aus dem Bett aufgestanden und habe Twist getanzt. Und da habe es genau so getanzt, wie ich es später gesehen habe. Also ich habe es intuitiv richtig verstanden, wie der Mann das gemeint hatte. Zum Beispiel in Cleavers Seele auf Eis, Rekonvaleszenz, dieses Kapitel, da ist es ganz gut drin, da stimmt's. Ich habe es damals intuitiv richtig erlebt, also Feeling gehabt. Nicht nur die Diskriminierungserfahrung, und tatsächlich wurden ja auch Langhaarige verprügelt und so weiter, das will ich jetzt auch nicht verharmlosen, nicht nur die Diskriminierungserfahrung begründet also die Vergleichbarkeit für Baumann, es geht vor allem um ein geteiltes Körpergefühl. Für diese Rhetoriken gab es, wie gezeigt, Vorbilder aus den weißen US-amerikanischen, oder weiß geprägten US-amerikanischen Gegenkulturen. Vor allem leitete aber offenkundig das angesprochene Buch von Aldrich Cleaver, Seele auf Eis, Baumanns Erinnerungen an. Denn auch in diesem Buch spricht Aldrich Cleaver von Weißen, die sich in schwarze Kultur einfühlen und so Chubby Checker zu tanzen beginnen und dann plötzlich denken, das merken, dass sie es genau richtig machen. Also das hat er im Wesentlichen davon übernommen, was aber sozusagen an dem subjektiven Gefühl, das so erlebt zu haben, natürlich nichts ändert. Sowohl in den USA als auch hierzulande fällt auf, dass diese Kreise von Afroamerikanophilen häufig recht genaue Vorstellungen davon hatten, was ein richtiger Schwarzer und eben nicht nur ein Uncle Tom zu sein hatte. Und diese Vorstellungen machten sich zum einen am angesprochenen Verhältnis des Kulturellen und des Politischen fest, aber auch in einer ungebrochenen Form von Männlichkeit. Im Detroiter White Panther Statement heißt es zum Beispiel über John Coltrane, Archie Shepp, James Brown, Leroy Jones, Malcolm X, Huey Newton, Aldrich Cleaver, Zitat, "These are magic names to us. These are men in America. And we're as crazy as they are and as pure. We're bad." Die Abgrenzung von einem durch die Konsumkultur gewissermaßen kastrierten, durch übermäßige Intellektualität entfremdeten Eunuchen, wie ihn Aldrich Cleaver in Seele auf Eis beschrieb, diese Abgrenzung war für viele weiße Vertreter der US-Gegenkultur um 1968 geradezu identitätskonstitutiv. Im schwarzen Revolutionär mit Lederjacke, Sonnenbrille und Gewehr, also das war entscheidend für die Black Panther Party, dass man sich bewaffnete, darin fanden sie ein ungebrochenes, denke ich, maskulines Leitbild, das auch dann hierzulande, wie man am Berliner Blues sehen konnte, mit Faszination betrachtet, stilistisch nachgeahmt und politisch übersetzt wurde. Freilich muss man auch sagen, dass die Problematisierung solcher Nachahmungen und Identifikationen und die Problematisierung des positiven Rassismus im Allgemeinen nicht erst nachträglich einsetzten. Je mehr diese gefühlte Attraktion zu einer diskursiven Aneignung wurde, desto mehr kamen die Afroamerikanophilen dann auch mit schwarzen Perspektiven auf ihre Politik der Aneignung in Berührung. Auf weißer oppositioneller Seite werden also Äquivalenzen zu eigenen, wenn nicht Erfahrungen, dann doch Positionen beschworen, wie wir dies in einigen populärkulturellen Momenten sehen und eben in Teilen der politischen Gegenkultur. Afroamerikanische Akteure stellten dagegen in zentralen und auch weit verbreiteten kulturellen Texten die irreduzible Differenz ihrer Kultur, ihrer Erfahrung und politischen Identität in den Vordergrund. Dieses Muster wiederum manifestiert sich dann also in der Aufkündigung der unmittelbaren Zusammenarbeit mit weißen Sympathisanten in der Black Power Bewegung. Es manifestiert sich im Popmusikfeld, in der unmöglichen weißen Soul-Stimme. Und auch im Sexdiskurs spielen ähnliche Dynamiken, wie wir noch sehen werden, eine Rolle im Zusammenhang mit der Abkehr vom höheren Status von weißen Partnerinnen und Partnern. In allen drei Fällen treibt aber der symbolische Ausschluss von schwarzer Seite, der verweigerte Zugang, die verweigerte Zugehörigkeit, diese Bemühungen um Zugehörigkeit und symbolische Akzeptanz offensichtlich nur weiter an. Darin sehe ich so den Kern der Problematik, an dem sich die Afroamerikanophilen um 1968 abgearbeitet haben. Besonders offensichtlich ist dieser Zusammenhang in der Popmusik. So hieß es 1968 in der Zeitschrift Twen, also so einem bisschen jungbürgerlichen, aber auch in vielen Punkten, glaube ich, seiner Zeit, Zeitschrift, die in vielen Punkten ihrer Zeit auch voraus war mit ihrer Ästhetik und sozusagen so dieses Lifestyle-Magazin Ding mit politisch fortschrittlichem Anspruch vorweggenommen hat. Dort hieß es jedenfalls, ich glaube im Dezember 1968, über Soulmusik: "Die Rückbesinnung auf die Ursprünge, auf die schwarze Seele des Jazz, der Rückzug auf Gefühlsinhalte und auf Ausdrucksformen, die für Weiße nicht nachvollziehbar erscheinen, entspringen dem Streben nach Exklusivität, nach einer wenigstens begrenzten Unnachahmlichkeit. Sie bedeuten Off-Limits für Weiße." Zitat Ende. Soulmusik und darüber hinaus das weitergehende kulturelle Schlüsselkonzept Soul markiert also nicht nur eine wie auch immer ergötzliche Differenz im Auge des weißen Betrachters, sondern es markiert, auch in der Wahrnehmung der deutschen Musikpresse, in erster Linie die Abgrenzung seitens der schwarzen Akteure und ihre Exklusivitätsbehauptung. Angesichts von Attraktion einerseits und Ausschluss andererseits tat sich nun für diejenigen, die die Situation so empfanden, eine Reihe von Problemlösungen auf. Im Kontext argumentativer Rechtfertigung konnte, wie gesehen, die Betonung der eigenen Randposition als langhaariger Proletarier oder Angehöriger des Lumpenproletariats dazu beitragen, Differenzen in Äquivalenzen zu verwandeln. Eine andere Möglichkeit stellte die ironische Herangehensweise dar, wie sie zum Beispiel in manchen Bandnamen, Karikaturen und Witzeleien zum Ausdruck kam. Vor allem aber konnten Identifikationen auf einer performativ-körperlichen Ebene aufrechterhalten und erlebt werden. Das diskursive Gebilde schwarze Kultur, das sich in der Bundesrepublik nicht zuletzt als Import populärkultureller Genres und Formate präsentierte, stellte einerseits Hindernisse, andererseits aber auch Einlassstellen bereit, also sozusagen rituelle Handlungsweisen, die mit schwarzen Subjektpositionen verbunden sind. Gelungene Nachahmungen, gelungene Performances waren dadurch gewissermaßen mit der Prämie der Zugehörigkeit verbunden. In Medien wie dem Tanzen, dem sogenannten Schwarzsingen, in der Adaption von Gestik, Gangart, Slogans, Politsymbolen, Kleidungs-, Frisur- und Sprachcodes konnten Afroamerikanophile in unterschiedlich ernsthafter oder ironischer Einstellung dann demonstrieren, wie viel Soul und Feeling sie hatten. Gerade die Evidenz des Verkörperten und Gefühlten verbürgte subjektiv das Gelingen dieser Bemühungen. Ich komme jetzt zum zweiten, etwas kürzeren Teil, in dem es um Sexualität geht. Das weiße Interesse an schwarzer Kultur und Politik einerseits und das sexuelle Interesse an schwarzen Menschen andererseits oder das Interesse an Sex mit Schwarzen sind nicht immer leicht auseinanderzuhalten. Diese Vorstellung oder Feststellung sehe ich jetzt nicht irgendwie als das peinliche Geheimnis der Afroamerikanophilie an oder sowas, sondern als eine weitere wichtige Dimension des Phänomens. Ähnlich wie in den USA lässt sich jedenfalls auch in bundesrepublikanischen Zeitschriften, vor allem mit jugendlicher und jung erwachsener Zielgruppe, zwischen 67 und 72, 1967, 1972, nicht die Zielgruppe, also zwischen 1967 und 1972 lässt sich eine gewaltige Welle von Texten und Fotostrecken über schwarz-weißen Sex feststellen. Es scheint, als wäre im weißen Europa nie zuvor derart öffentlich und derart massiv über Sex mit einem schwarzen Partner bzw. einer schwarzen Partnerin fantasiert und debattiert worden. Zu nennen wäre zum Beispiel die schon vorhin gezeigte Zeitschrift Jasmin mit dem Artikel »Das Erlebnis, eine fremde Haut zu lieben« über die erotischen und sexuellen Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen und mit dem Titel »Jeder möchte mit mir schlafen, keiner will mich heiraten« deutsche Mädchen mit brauner Haut berichten. Zu erwähnen wäre auch das weniger renommierliche Blatt Praline mit seiner Schulmädchenreport-Berichterstattung, also tatsächlich mit dem Schulmädchenreport, in dem es ausführlich um drei junge Frauen mit sexuellen Vorlieben für schwarze Männer geht. Die schon angesprochene Twen platzierte das schwarz-weiße Sexmotiv in anderen Diskursen, die für die Diskussion um die feldübergreifenden Dynamiken der Afroamerikanophilie besonders aufschlussreich sind. In der Twen vom Januar 1969, also so eine Jahresanfangsausgabe, ging es um nichts weniger als das, Zitat, was morgen wichtig ist auf dieser herrlichen, schönen und aufregenden Welt. Das waren dann so 15 Artikel. Die einzelnen Artikel waren jeweils mit prägnanten Bekenntnissen, Bekenntnissätzen überschrieben. Eines dieser Statements stammt von einer schwarzen Frau, von der man nicht mehr erfährt, als dass sie eine schwarze Frau ist, und lautet, ich küsse einen Weißen. Dazu heißt es erklärend, ich bin jung, ich bin schwarz, ich bin schön. Ich sehe es an den Blicken der jungen Männer, sie wollen mich küssen. Manche sind schwarz wie ich, manche sind weiß. Auch ich küsse gern. Ich liebe meinen weißen Freund. Ich liebe das Spiel meiner schwarzen Hände an seinem Körper. Ich liebe das schwarz-weiße Muster, wenn wir uns lieb haben. Für mich ist er mein schönster Schmuck. Ich liebe es sehr, seinen schönen weißen Körper mit meiner schwarzen Haut zu schmücken. Ich weiß, dass es Schwarze und Weiße gibt, die uns beiden diesen Schmuck nicht gönnen. Aber sie alle werden uns diesen Schmuck auf die Dauer nicht verwehren können. Ich liebe die Liebe meines weißen Freundes, denn ich habe ihn mir aus allen anderen ausgewählt. Die kontextuelle Bedeutung dieser Beteuerung erklärt sich, so denke ich, nur vor dem Hintergrund dessen, was hier implizit bleibt, aber doch mitgedacht zu sein scheint, dass die exemplarische schwarze Frau dies auch anders sehen könnte. Tatsächlich erinnert sie sich in diesem Text an vergangene Zeiten. Dort steht auch, ich weiß, dass es andere Zeiten gab. Meine Eltern erzählen mir davon. Es gab eine Zeit, da musste ein schwarzes Mädchen stillhalten, wenn der weiße Herr es küssen wollte. Ich weiß nicht, welchen Genuss ein weißer Mann dabei empfunden haben kann, ein ängstliches, willenloses, schwarzes Stück Fleisch zu besitzen. Ich weiß ungefähr, was die Generation meiner schwarzen Mutter dabei empfunden hat. Es war viel Mitleid dabei und Angst. zugespitzt gesagt, ist die Erinnerung an die Sklaverei und das Lynching-System hier zum diffusen Mitleid mit dem Vergewaltiger zusammengeschrumpft. Tatsächlich aber bestand ein entscheidendes Element der aktuellen Black Power-Bewegung, über die auch in Twenfield berichtet wurde, darin, dass seine primär männlichen Exponenten verkündeten, Zitat Cleaver, dass weiße Sexualpartner nicht mehr wie bisher das Erstrebenswerteste auf der Welt sind. Im Gegensatz dazu erscheint nun in Twen die schwarz-weiße Vereinigung als die wahre Utopie einer exemplarischen schwarzen Frau. Einen Monat davor war in diesem schon zitierten großen Text über Soul als Musik und als Ideologie noch die schwarze Selbstabgrenzung betont worden. Hier scheint sie jetzt gewissermaßen sexuell aufgehoben. Die Abfolge von Artikeln über schwarze Kultur einerseits und Sexualität zwischen den, in Anführungszeichen, Rassen andererseits zeigt, wie letztere zugleich auch als Teilhabe an und Zugehörigkeit zu schwarzer Kultur gerahmt werden konnten. Die Verknüpfung von Sexualität mit Rassismus einerseits und Emanzipation andererseits kommt nirgendwo so publikumswirksam zur Sprache wie in Eldridge Cleavers 1969 auf Deutsch und jetzt schon mehrfach angesprochenem, auf Deutsch veröffentlichtem und mehrfach angesprochenem Buch Seele auf Eis. Die Vorabveröffentlichung von Auszügen in konkret im Mai 1969 wurde als publizistisch-politisches Großereignis inszeniert. Interessant fand ich auch, dass in der Zeitschrift Twen, da haben sie so eine Musterwohnung gezeigt, so eine sehr schicke, bungalowartige Wohnung mit teuren Möbeln und so die exemplarische, hippe Wohnung 1969 im Vergleich mit der von 1959. Und auf dem schönen, weißen Schreibtisch der Wohnung von 1969 liegt ein Buch, und zwar Eldridge Cleavers Seele auf Eis. Eldridge Cleaver verbrachte einige Jahre im Gefängnis, unter anderem wegen Vergewaltigung, wurde dann sozusagen im Gefängnis zum Intellektuellen, hat viel geschrieben, wurde als Autor für Zeitschriften berühmt und schloss sich der Black Panther Party an und agierte dann als deren Außenminister, wo es diverse Spaltungen der Black Panther Party gab und er dann teilweise in Algerien wirkte und auch recht viel in Europa war. Durch Seele auf Eis zieht sich nun der autobiografische und gleichnishafte Versuch, die Logik des Rassismus als eine pathologische, insbesondere sexuelle Figuration zu begreifen. Der durch die Sklaverei und die Trennung geistiger und körperlicher Arbeit entstandene Rassismus in den USA manifestiert sich demnach in vier Idealtypen von Rasse, Geschlecht, Herrschaft und Körperlichkeit. Der schwarze Mann erscheint als auf seinen Körper reduzierter, jetzt Zitat Cleaver, supermaskuliner Knecht. Die schwarze Frau als, Zitat, schwarze Amazone, der weiße Mann als intellektueller, Zitat, allmächtiger Administrator und die weiße Frau als, Zitat, ultrafeminine Frau. Indem der entkörperlichte weiße Mann die, Zitat, mit dem Körper verbundenen Attribute der Maskulinität wie Stärke, rohe Macht, Muskelkraft, sogar die Schönheit des tierischen Körpers, Zitat Ende, dem Schwarzen zuschrieb, habe er sich in die paradoxe, irgendwie unglückliche Situation manövriert, einerseits auf all jene Attribute zu verzichten, als vergeistigter, allmächtiger Administrator, andererseits aber die sexuelle Souveränität, das heißt so potenziell die Verfügungsgewalt über die Frauen, über alle Frauen, schwarze wie weiße, beibehalten zu wollen. Dieser Widerspruch sei nicht aufzulösen. Zitat, der Penis des schwarzen Mannes war genau das richtige Mittel, die perfekte Maschine des weißen Mannes zu stören. Zitat Ende. Schwarzer Knecht und ultrafeminine Frau sind gemäß dieser Kombinatorik seelische Braut und seelischer Bräutigam. So meint Cleaver, sowohl die kulturelle Obsession mit dem Thema weiße Frau, schwarzer Mann in den USA, als auch die eigene Vergangenheit als Vergewaltiger erklären zu können. Also diese Logik des Rassismus ist ein pathologischer, pathogener Zustand, wie er erklärt. Zugleich sieht Cleaver aber Zeichen einer Rekonvaleszenz heraufziehen. Und genau hier liegt ein entscheidender Anknüpfungspunkt für seine weiße Leserschaft, und zwar nicht nur in den USA, sondern im Einflussbereich der schwarz inspirierten US-Kultur überhaupt. Politischer Gezeitenwechsel und Populärkultur verlaufen demnach in wechselseitiger Abhängigkeit. In beiden Bereichen wird der komplementären Verteilung von Eigenschaften auf Rassen ein Ende bereitet. Intellektuelle Kapazität und Autonomie der Schwarzen ringen um politische Anerkennung in der Bürgerrechtsbewegung und in der Black Power Bewegung, während sich die weiße Jugend durch das Medium der schwarzen Musik mit ihrer eigenen Körperlichkeit versöhnt. So Cleaver. Die Begeisterung für die schwarze Kultur hat demnach Teil am weltgeschichtlichen Prozess. Zitat: Während der sich jetzt abspielenden Weltrevolution liegt die Initiative bei den Farbigen. Dass eine wachsende Anzahl weißer Jugendlicher ihr Bluterbe verabscheut, Entschuldigung, und Farbige zu Helden und Vorbildern wählt, spricht nur für ihre Selbsteinsicht, sondern auch für die Beweglichkeit des menschlichen Geistes. Zitat Ende. So kann Cleaver dann die Afroamerikanophilie und das Schwarzwerdenwollen eines Beat-Autoren wie Jack Kerouac welthistorisch überhöhen. Norman Mailers Modell des Hipsters als White Negro kann er so gegen die Einwände von James Baldwin verteidigen und Baldwin als schwul und verkommen denunzieren. Und er kann eine revolutionäre Eschatologie entwerfen, an deren Ende die, Zitat, apokalyptische Fusion steht. Die wiederhergestellte Einheit all dieser Aufteilung von Körper und Geist und so weiter. Eine orgiastische Aufhebung aller künstlichen Trennungen. Und gegenüber diesen Dystopien der Trennung geht in der Rekonvaleszenz die individuelle Genesung des schwarzen Mannes, wie er sie erlebt hat, mit einer Heilung der Rassen einher, die in der politischen Aktion und der populärkulturellen Praxis gleichermaßen verwirklicht werden soll. In der Sexualität, dem Sex zwischen insbesondere weißer Frau und schwarzem Mann, wird diese Heilung einerseits vorweggenommen, andererseits findet sie da auch ihre Leitmetapher. Cleavers fast obsessive Homophobie und seine in vielerlei Hinsicht radikal konservativen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit will ich jetzt hier nur ansprechen. Mir geht es hier um den Kontext, in dem Cleavers Texte in Deutschland rezipiert werden. Die Vorabveröffentlichung in Konkret steht, wie wir das schon bei Twen gesehen haben, nicht allein, sondern setzt eine Reihe von thematisch einschlägigen Artikeln und Fotostrecken fort, wie diese hier so bebildert über Sexualität und Rassismus. Oder auch ein Titel mit der Überschrift Black Power, potenter Gott aus Ebenholz. Die Rassismusanalyse ist hier nicht mehr von der Erotisierung rassischer Differenz loszulösen. Dieser Veröffentlichungskontext verschärft die im Text bereits angelegte Tendenz, Rassismus im Sexuellen aufzulösen und gibt ihr eine exotistische, sehr traditionell exotistische Wendung, wie man jetzt hier an diesem Bild der nackten schwarzen Frau sieht. In einem anderen Bild hat sie auch noch einen Totenkopf in der Hand. Soll sowas vermeintlich Archetypisches darstellen, denke ich. Ein halbes Jahr zuvor, im Dezember 1968, hatte eine sechsteilige, sehr reißerische Artikelreihe in Konkret begonnen, mit dem Titel Kill In, in der der amerikanische Autor William Huey die Untaten des Ku Klux Klans in semi-pornografischer Manier fiktionalisierte, weil es da auch viel um Vergewaltigungen geht, die sehr detailliert beschrieben werden. Die Redaktion hat dann diese Artikelserie verlängert und angemerkt, dass der Artikel zu den meistgelesenen Artikeln in der Geschichte des Heftes gehört und hat dann sozusagen in der, glaube ich, dritten oder vierten Folge diesen Artikel Kill In kontrastiert mit einer Fotostrecke Love In mit einem schwarz-weißen Frauenpärchen. Damit wurde der grenzüberschreitende Sex sozusagen als Gegenmittel zum rassistischen Mord präsentiert. Darüber hinaus, und das scheint bedeutsamer, ist die Betonung schwarzer Attraktivität der Logik dieser Artikel zufolge selbst schon ein antirassistischer Akt, ein Ausweis gesteigerten Bewusstseins. Ich denke, man kann vielleicht sagen, die Bilder sollen die Zuschauer gerade insofern als antirassistische und sexuell befreite Subjekte ansprechen, als sie sich von ihnen erregen lassen. Gegen diese Bildpolitik von Konkret regte sich dann durchaus Protest. Im Underground-Blatt Linkeck wurden diese schwarz-weißen Softpornos satirisch mit härterer Pornografie kontrastiert, wenn schon, denn schon, so die Herausgeber. Sie haben sich auch darüber beschwert, dass die schwarze Frau die weiße Frau hier so befriedigt, was sie als Zeichen von Rassismus gelesen haben. Auch Ulrike Meinhof kritisierte massiv den Ku Klux Klan-Artikel, ohne aber zu den Bildern Stellung zu nehmen, und schrieb, dass solche Artikel nur den Konsum befördern und Schwarze in sadistischer Manier als Opfer zeige, während man doch darüber nachdenken müsse, was die adäquate Übertragung von Black Power auf die deutschen Umstände wäre, was dann wenige Monate vor der Baderbefreiung war. Nun könnte angesichts dieser Bilder der Eindruck entstanden sein, dass es hier durchweg um männliche Blicke auf Frauenkörper ging. dem war in den Zeitschriften tatsächlich weitgehend so, zumindest nach dem, was ich da gefunden habe, nicht aber außerhalb. Die Bremer Amerikanistin Sabine Brück schreibt rückblickend und auch autobiografisch in einem, ich finde, sehr lesenswerten Artikel über Blackness and Sexualities in the Interracial Diaspora, Zitat, schwarze Sexualität stand im Kontext der deutschen 60er und 70er Jahre für schwarze männliche Sexualität und sie gehörte weißen Frauen. Brück weist damit darauf hin, dass es in den fortschrittlichen Kreisen nicht zuletzt Frauen waren, die sich zu schwarzen Männern hingezogen fühlten, mehr oder weniger im Einklang und in Berufung auf Klebers Theorie von der Seelenpartnerschaft. Das sozusagen Diskursivierungsmuster war dann so das nach außen kehren des vormals vermeintlich Verdrängten. Und im Zuge dessen wurden sicherlich allerlei Stereotypen fortgeschrieben, die aber durchaus auch zumindest mit der veröffentlichten Selbstsicht von manchen Afroamerikanern korrespondierten. Betrachten wir dazu abschließend einen Aufkleber mit einem kleinen Stück linksradikaler Vulgärlyrik aus dem Umfeld des Berliner Blues. Auf diesem Aufkleber, Flyer, stand, Zitat, der Neger kann gut vögeln und auch die Pigs vermöbeln. Und dann noch ist der Neger ein prima Bombenleger. Gezeichnet Kommando Valerie Solanas, Frauenbefreiungsfront. Welcher Grad an uneigentlichem Sprechen hier am Werk ist, das vermag ich nicht zu sagen. Einer der männlichen Zeitzeugen aus dem Berliner Blues fasste diesen Spruch, als ich ihn darauf ansprach, in erster Linie als ganz unmittelbare Kritik an den sexuellen Fähigkeiten der jungen Männer der weißen Gegenkultur auf, denen damit gewissermaßen die eigenen kulturellen und politischen Helden als sexuell unerreichbare Vorbilder entgegengehalten wurden. Im letzten Teil des Vortrags möchte ich mich nun etwas weiter vom Material lösen und grundsätzlicher über das Vokabular nachdenken, mit dem wir Prozesse wie die Afroamerikanophilie beschreiben. In der vorangegangenen Darstellung wurden zwar mediale Identifikationen, sexuelle Vorlieben, stilistische Nachahmungen, politische Solidarisierungen und körperliche Einfühlungserzählungen beschrieben und unterschieden, aber es blieb doch unklar, ob es sich dabei um unterschiedene Phänomene oder um verschiedene Aspekte eines Prozesses handelt. Welche Voraussetzungen, welche Annahmen stecken nun zum Beispiel im Begriff der Identifikation? Ist sich identifizieren tatsächlich ein Begriff für das, was im Jargon der Zeit Feeling haben hieß? Oder war mit dem Feeling nicht mehr und anderes gemeint? Die Diskussion um die Legitimität der Afroamerikanophilie wurde auch zeitgenössisch entlang dieser Begriffe geführt. Kritische Stimmen, die das Schwarzwerden und andere Formen minoritärer Identifikationen skeptisch betrachteten, bedienten sich ganz prinzipieller Argumente. So griff Jürgen Habermas auf die grundlegende Dichotomie von Gefühl und Vernunft zurück, als er der Studentenbewegung 1968 beschied, Zitat, die auf emotionaler Ebene hergestellte Identifizierung mit der Rolle des Vietcong, die Identifizierung mit den Negern der großstädtischen Slums, mit den brasilianischen Guerillakämpfern, mit den chinesischen Kulturrevolutionären oder den Helden der kubanischen Revolution, hat keinen politischen Stellenwert. Die Situationen hier und dort sind so unvergleichbar wie die Probleme, die sich stellen und die Methoden, mit denen wir sie angehen müssen. Zitat Ende. Diese Identifizierungen zeigten vielmehr an, so Habermas, dass die Studentenbewegung Gefahr laufe, Symbol und Wirklichkeit zu verwechseln, was, Zitat, im klinischen Bereich den Tatbestand der Wahnvorstellung, Zitat Ende, erfülle. Gerade die Frage der Identifikationen ist nun aber eine Schlüsselfrage für den Umgang mit neuen Subjektivitäten, mit der in Herbert Marcuses populärem Vokabular neuen Sensibilität. Gerade die zeitgenössische oppositionelle Subjektivität setzt sich, wie Habermas Kritiker dann einwandten, aus rationalen und irrationalen emotionalen Elementen gleichermaßen zusammen, also auch aus ästhetischen und moralischen Elementen, aus Elementen, die der Logik medialer Identifikationen folgen. Das ist also das subjektive Korrelat des oben beschriebenen Wunsches nach einer Verbindung von Politik, populärer Kultur, Erlebnisintensität und gewissermaßen Entstrukturierung Communitas. Gerade hier versagt freilich auch der Begriff der Identifikation, weil er von vornherein dazu neigt, solche kulturellen Prozesse allein auf das innerpsychische Terrain zurückzuführen. Kann angesichts der Afroamerikanophilie um 68 also nicht nur von Identifikationen, sondern von so etwas wie einem vielschichtigen, gemeinsamen Block des Werdens gesprochen werden? Diese Formulierung, Block des Werdens, stammt von den Philosophen Gilles Deleuze und dem Psychoanalytiker Félix Guattari, die Anfang der 1970er Jahre das Minoritärwerden als explizit antipsychologischen, antipsychoanalytischen Begriff prägten. Mit Minoritärwerden bezeichnen sie den Wunsch und die vielfältigen Bewegungen, die das Ziel haben, sich der herrschenden Subjektposition, die sie als menschlich, männlich, erwachsen und weiß spezifizieren, zu entziehen. Minoritärwerden meint also in erster Linie eine Erosion herkömmlicher Subjektivitäten. Auch das Schwarzwerden exemplifiziert deshalb den Grundmechanismus, den sie als Deterritorialisierung beschreiben. Wer sich deterritorialisiert, folgt Fluchtlinien, die aus den Konventionen der Lebensführung und der hergebrachten Selbstverhältnisse herausweisen. Um das zu verstehen, muss man kurz darauf zu sprechen kommen, dass die Autoren die Begriffe Mehrheit und Minderheit anhand von Literatur- und sprachwissenschaftlichen Überlegungen entwickeln. Eine kleine oder minoritäre Sprache stellt demnach eine spezifische Umgangsweise mit einer gegebenen Hochsprache dar. Die niedere Sprache dynamisiert und parodiert die Hochsprache. Zitat: Schwarze Amerikaner stellen das Black dem Englisch nicht gegenüber. Sie machen mit dem Amerikanischen, das ihre eigene Sprache ist, ein Black English. Minoritäre Sprachen als solche gibt es nicht. Es gibt sie nur im Verhältnis zu einer Hochsprache. Und sie besetzen diese Sprache auch, damit sie selber minoritär wird. Zitat Ende. Die Konsequenz, und da schwenkt dann der Diskurs der Beschreibende um ins Appellative, die Konsequenz soll nicht nur für reale Minoritäten gelten, sondern auch für majoritäre, mehrheitliche Subjekte. Zitat: Jeder muss die minoritäre Sprache, den Dialekt oder Idiolekt finden, von wo aus er seine eigene Hochsprache zur Niedersprache macht. Zitat Ende. Was für Sprachen gilt, gilt dann auch für Gruppen und für Identitäten. Wenn sich ein prozesshaftes Minoritärwerden zu einer statischen Identität verfestigt hat, dann lässt sich eine empirische, also soziologisch beschreibbare Minorität gerade nicht als minoritär in diesem emphatischen Sinne bezeichnen. Man darf, so Deleuze und Guattari, Zitat, minoritär als Werden oder als Prozess nicht mit Minorität als Gesamtheit oder Status verwechseln. Die Juden, die Zigeuner etc. können unter bestimmten Bedingungen Minoritäten bilden, doch das reicht nicht aus, daraus ein Werden zu machen. Wie die Black Panthers sagten, müssen sogar die Schwarzen schwarz werden. Zitat Ende. Voller Abneigung, fast schon voller Verachtung, sprechen die Autoren dagegen von der bloßen Nachahmung und bloßen Identifikation, die eben gerade keine Einheit, keinen Bündnisblock produzieren. Diese gleichermaßen Beschreibung eines Konzepts und Utopie kann, denke ich, durchaus beanspruchen, einige zeitgenössische Referenzpunkte gut zu beschreiben. Das gilt für die politisch-strategische Ebene der gegenseitigen Bezugnahme, der strategischen Allianzen und der Symboltransfers. Es gilt aber auch für das Verständnis von Kultur als gewissermaßen als Transformationsprozess, nicht als Besitz oder als statische Einheit, zum Beispiel in der vielschichtig modernen und alles andere als archaischen Soulmusik. Die Bilder von schwarzem Stolz und besonderer Erlebnisintensität, von der Vermengung des Heiligen und des Profanen, die Communitas der Performer und Tänzer, was jetzt verweist auf die Wahrnehmung von Soulmusik und Konzertberichte und derartiges, oder die Einheit von politischem und kulturellem, würden dann gerade nicht auf essentialistisch überzeitlich verstandene genuin schwarze Eigenschaften verweisen, sondern eben auf Fluchtlinien jenseits von kulturellem Eigentum. In diesem Sinne kann, so denke ich, in vielen Fällen tatsächlich von Wahlverwandtschaften zwischen schwarzer Kultur und also weiß geprägter Gegenkultur gesprochen werden, wobei der Akzent nunmehr freilich nicht auf dem Vergleich zweier abgeschlossener Einheiten liegt, sondern auf Verknüpfung und Durchdringung. Deleuze und Guattari lenken den Blick dabei vor allem auf die Affekte und Intensitäten, die zumindest nicht in erster Linie mit Bedeutungen zu tun haben. In den Beschreibungen der Black Bars, in den Beschreibungen des Tanzens zu schwarzer Musik, im erlebten Feeling und im Bestaunen der Black Panther Ästhetik, im Sexdiskurs der Zeit sowieso, ist auch genau dieses Changieren zwischen Affekt und Sinn zu beobachten. Die Übernahme durch den Sinn, die Festschreibung von Bedeutungen, Interpretation, erscheint bei Deleuze und Guattari freilich beinahe als Bedrohung, als Verwässerung des reinen Werdens, als eine Form symbolischer Kontrolle. Dieses Changieren zwischen Bedeutungen einerseits und Intensitäten, also Bedeutungen schlecht, Intensitäten gut, ganz grob gesagt, andererseits kam demnach zum Ausdruck, Zitat, als Weiße mit schwarzem Gesicht, also schwarz geschminktem Gesicht, sich ihre, der Schwarzen, Redewendungen und Lieder aneigneten, aber die Schwarzen daraufhin noch eine zusätzliche Farbschicht auflegten und ihre Tänze und Gesänge zurückeroberten. Die Übertragung eines afrikanischen Tanzes in einen weißen Tanz zeigt oft eine ans Bewusstsein gebundene oder mimetische Übersetzung, die von der Machtübernahme durch die Signifikanz begleitet wird. Zitat Ende. Also ich tue den beiden Autoren jetzt ein bisschen Unrecht, weil sie dieses Gut-Böse nicht ganz derartig vereinfachen, aber doch es in den Beschreibungen häufig so klingt. Gegen diese Unterscheidung und vor allem gegen die einseitige Bewertung bleibt nun einzuwenden, vielleicht trivialerweise, dass die konkrete Ausprägung solcher Bedeutungen sicherlich keinesfalls gleichgültig ist. Machte zum Beispiel die Reflexion über Fragen wie positiven Rassismus auch nicht das wesentliche Motiv der Afroamerikanophilie des Berliner Blues aus oder dieser Szene des Berliner Blues, der Polizszene, so dürfte doch gerade diese zeitweilige rationalistische Wendung zu den politisch produktiveren Aspekten ihres Werdens beigetragen haben. Deleuze und Guattari jedenfalls geben keinerlei Interesse zu erkennen, ihren Enthusiasmus für das Minoritärwerden und das Schwarzwerden von der Analyse konkreter Machtverhältnisse bändigen zu lassen. Ihre Beschreibung des Minoritärwerdens als Bewegung von Intensitäten gleicht vielmehr erneut einer Utopie der Verschmelzung. Das Konzept verweist, so denke ich, damit auf ein Ideal von erlebter Communitas, von einem Zustand der ekstatischen Entstrukturierung, die alle benennbaren Differenzen in den Hintergrund treten lässt. So viel die Denkfigur des Minoritärwerdens also zur Beschreibung und zum Verständnis der Afroamerikanophilie um 1968 begrifflich beizutragen vermag, so ist sie zugleich auch als ein Teil, ein Element desselben kulturellen Moments zu begreifen. Sie dokumentiert auch das, was uns heute als blinder Fleck erscheinen mag, also das geradezu aggressive Unverständnis für schwarze Differenzbetonungen. Um nochmal kurzes zusammenzufassen, wie gezeigt war die Solidarität mit der Black Power Bewegung, aber zum Beispiel auch die Rezeption von Soulmusik, Teil eines kulturellen Moments, mit dem sie erstens die Problematik des schwarz-weißen Ausschlusses und des Bemühens um Einlass und Akzeptanz teilte. Zweitens ist feldübergreifend die Aufwertung des abgewerteten Teils althergebrachter Dichotomien zu beobachten. Entschuldigung. Zum Beispiel in der Verherrlichung eines ins Karikaturhafte überzeichneten schwarzen Männlichkeitsmodells. Nicht nur hier sollte das verdrängte Prinzip vermeintlich ursprünglicher Körperlichkeit aufgewertet werden, was insbesondere im Sexdiskurs zum Tragen kam. Die feldübergreifenden Gemeinsamkeiten liegen drittens, wie gesehen, jenseits der fixen Bedeutungen von Weiß und Schwarz auf der Ebene von, oder der fixiert, im Diskurs fixierten Bedeutungen von Schwarz und Weiß liegen sie, die Gemeinsamkeiten drittens auf der Ebene von Affekten und Intensitäten, Eindrücken, Bewegungen, also bei schwerlich verbalisierbaren Erfahrungen, wobei der springende Punkt ist, dass es sich um neue Formen handelt, die für sich stehen und nicht unter die Herrschaft von Interpretationen und Zuordnungen gebracht werden können und sollen. Damit ist der vierte Punkt verknüpft, die Faszination für eine dynamische, sich radikalisierende Kultur, in der Alltag, Politik, Kunst und Arbeit nicht im selben Maße geschieden zu sein scheinen wie in der westlichen Moderne. Somit bot und bietet das imaginäre Schwarzwerden den weißen Afroamerikanophilen gerade vermittels ästhetischer Erfahrungen einen metaphorischen, medial-sinnlich erfahrbaren Rahmen für die ohnehin gefühlte Distanz zur sogenannten eigenen Gesellschaft, eine auf Abstand gehaltene, abstandhaltende Positionalität, die sich mit dem richtigen Feeling einstellte. Vielen Dank.